Es gibt also erste Hinweise auf die Hintergründe zum Anschlag auf Salman Rushdie, aber noch keine konkreten Beweise. Bei uns im Studio ist Joachim Scholz aus unserer Literaturredaktion. Mehrfach war Salman Rushdie ja in den letzten Jahren auch in Deutschland, zum Beispiel anlässlich neuer Bücher von ihm. Und Sie haben ihn in Berlin getroffen und sich natürlich auch über seine Situation unterhalten. Wie war das? Wie ist er mit dieser Bedrohung umgegangen?
Er hat sich nicht mehr bedroht gefühlt, das hat er immer ganz deutlich gemacht. Im letzten Jahr habe ich ihn das letzte Mal getroffen, da wollte er sogar dezidiert nicht mehr über diese Situation sprechen. Er hat dann ganz deutlich gesagt, I don't want to talk about that shit anymore. Für ihn war die Sache erledigt. Wir haben uns immer gefragt, selbst wenn die Bedrohung so für ihn selbst gar nicht mehr so greifbar war, irgendwie auf der Welt kann immer irgendein Mensch, ein Verrückter, ihn auf offener Straße vielleicht attackieren. Aber so wie er gesagt hat, ich bewege mich in New York wie ein freier Mensch. Ich gehe ins Café, ins Restaurant, ich treffe mich mit Freunden. Alles sei ganz normal.
Da muss man sagen, das ist natürlich verständlich, wenn man jahrzehntelang damit leben muss. Auf der anderen Seite, ist er dann vielleicht tatsächlich auch leichtsinnig geworden?
Ach, das glaube ich nicht. Alle Veranstalter, die mit ihm gearbeitet haben, die ihn eingeladen haben, die haben natürlich aufgepasst. Es wurde auch nie von der britischen Regierung so offiziell erklärt, er wird jetzt nicht mehr geschützt. Ja, ich meine, damals war es wirklich so, dass der britische Geheimdienst eine eigene Abteilung gegründet hat für ihn, ja, die ihn rund um die Uhr beschützt hat über Jahre. Ja, weil dieses hohe Kopfgeld, am Anfang waren es 2 Millionen Dollar, dann stieg es auf 3, mittlerweile steht es fast bei 4 Millionen Dollar. Das bringt natürlich nicht nur Fanatiker auf den Plan, haben die Profis gesagt, sondern auch professionelle Killer, die sich dieses Geld verdienen wollten. Und deswegen hat der Mann praktisch rund um die Uhr bewacht gelebt. Er hat da selber auch drüber geschrieben, gesagt, ja, immer waren große, muskulöse Männer um mich rum. And all those heavy metal lying around me. Heavy metal, er meinte damit die Waffen, die Knarre. Er sagte, ich weiß jetzt auch, wie man eine Waffe auseinanderbaut. Das hat er auch gelernt, hat sich mit den Leuten natürlich auch angefreundet. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Situation für einen Schriftsteller, für einen Menschen, der also auch Ruhe braucht und Konzentration und auch Austausch mit Schriftstellern. Privat war seine Situation auch katastrophal. 2 Ehen sind daran zerbrochen. Also man hat sich auch wirklich gewundert, wie er das durchgehalten hat, auch als Schriftsteller. Er hat großartige, fantastische Romane dieser Zeit geschrieben.
Zum Beispiel, wie ist er denn in seiner Literatur damit umgegangen? Gibt es da Anzeichen dafür, Hinweise?
Nein, er hat, diese Situation hat er nie so literarisch bearbeitet. Er hat weiter seine Romane geschrieben, die eigentlich große Momente, große Fanale der kulturellen Verständigung sind. Also es ist immer ein Crossover der Kulturen, der britischen, der indischen, der muslimischen, der christlichen. Es sind oft große Satiren, genau wie die satanischen Verse, das anstoßerregende Werk, auch eine große Art, eine große komödiantische Satire natürlich auf Religionsstiftung ist. Und insofern hat er immer weitergeschrieben. Also das Mauren letzter Seufzer war zum Beispiel so ein großer Roman, 500 Seiten. Er hat Ground Beneath Your Feet, ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Titel, da hat er seinem Freund Bono irgendwie in Fanal gesetzt, ein Rock'n'Roll-Roman, weil Bono, U2, haben ihn während dieser Verfolgungszeit manchmal auf die Bühne geholt. Ja, so das fand er ganz toll. Aber es war dann eben auch immer so High Security, plötzlich tauchte Salman Rushdie in irgendeinem Fußballstadion auf der Bühne von U2 auf. Solche Sachen hat er natürlich aufgenommen als Motive, aber er selber hatte diese Situation eigentlich auch nie in diesem Klagesinn thematisiert. Wenn man ihn getroffen hat, wenn man ihn gelesen hat, irgendwie so, er sagte, ich klage nicht, ich lebe, ich schreibe und es wird weitergehen.
Das heißt, es ist ein Mann, der sozusagen seine eigene Biografie, was diesen Punkt angeht, überwinden wollte, der weitermachen wollte.
Unbedingt. Also natürlich kann man von Verdrängung sprechen und natürlich kann man jetzt sagen, jetzt ist es doch passiert auf eine Weise, aber für ihn, glaube ich, war es ganz wichtig. Er hat das auch in seiner Autobiografie, die er vor einigen Jahren veröffentlicht hat, auch ein Meisterwerk, Anton heißt es, hier ganz stark Bezug genommen, dass für ihn das Schreiben, die Literatur, ja, der Austausch mit Schriftstellern, der Geist, ja, der Geist, die Aufklärung, die Freiheit, insofern war er auch ein ganz westlicher Autor, dass für ihn das im Zentrum steht und dass das eigentlich sein Leben und sein Bestreben, ja, und sein Ziel ist, dafür hat er gelebt.
Joachim Scholl aus der Deutschlandfunk Kultur-Literatur-Redaktion, also über Salman Rushdie, die jahrzehntelangen Drohungen gegen ihn und wie der Schriftsteller selber versucht hat, weiterzumachen.